Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Richard Gramlich hat den Vortrag »Ethische und mystische Dimensionen islamischer Glaubenserfahrung« auf der Tagung »Das Ethos der Weltreligionen und das Christentum« der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg am 23. März 1973 gehalten. Die Veröffentlichung dieser Rede geschieht in Memoriam Richard Gramlich. Er selbst hat noch die Publikation gestattet. Im September 2006 ist er verstorben.
Ich hätte gern zwei Präliminarien noch gebracht, aber wie ich sehe, sind es drei. Jemand hat seine Uhr hier liegen lassen. Das ist erstens. Das zweite ist, werde ich so gehört, wenn ich so spreche wie jetzt? Und das dritte, im vorgedruckten Programm steht als Titel »Ethische und mystische Dimensionen islamischer Gotteserfahrung«. Der Titel, den ich eingereicht hatte, soviel ich weiß, hieß nicht »Gotteserfahrung«, sondern »Glaubenserfahrung«. Und ich möchte das nur korrigieren und Sie werden sehen, dass das gewisse Gründe hat, aber es ist ja ohne größere Bedeutung. Meine Damen und Herren, der Islam versteht sich als eine Offenbarungsreligion. Durch den Propheten Mohammed wurde Gottes Wahrheit und Wille in einem heiligen Buch, Koran genannt, der Menschheit kundgetan. Der Koran bildet, ergänzt durch die überlieferten außerkoranischen Aussprüche des Propheten, die Hauptgrundlage für die Glaubens- und Pflichtenlehre seiner Gemeinde. Das religiöse Ethos verlangt vom gläubigen Muslim, dass er sich ganz und gar dem Willen Gottes ausliefert. Die Frage nach dem sittlich Guten, nach dem, was an sich gut ist, stellt sich dem durchschnittlichen Gläubigen überhaupt nicht. Der Grund ist einfach. Gott hat ja seinen Willen im Gesetz kundgetan und deshalb hat der Muslim kein Interesse daran, was an sich gut ist, das an sich Gute zu tun oder auch nur zu erkennen, denn nicht das Gute will er tun, sondern den Willen Gottes. Die islamische Theologie hat jedoch das Problem des Verhältnisses des sittlich Guten zum göttlich Gebotenen sehr wohl gesehen und eine große Anzahl von Lösungsversuchen erörtert. Hier sei nur erwähnt, worauf sich die Problemstellung und die entsprechende Lösung in der islamischen Orthodoxie zugespitzt hat, auf die Frage nämlich, ist das, was Gott geboten hat, deshalb von ihm geboten, weil es gut ist? Und ist das, was er verboten hat, deshalb verboten, weil es böse ist? Oder verhält es sich umgekehrt so, dass etwas nur deshalb gut genannt werden kann, weil Gott es geboten hat? Und nur deshalb schlecht, weil er es verboten hat. Die Antwort der Orthodoxie ist absolut eindeutig. Der göttliche Willensentscheid bestimmt ganz allein, was gut ist und was böse. Dieser Willensentscheid ist absolut frei und souverän und durch nichts, auch nicht durch Normen einer sittlichen Ordnung, eingeschränkt. Nun hat aber irgendwie jeder Mensch eine Art natürlichen sittlichen Empfindens. Wenigstens in dem Sinn, als niemand daran vorbeikommt, gegenüber gewissen Handlungen und Haltungen Abscheu zu empfinden, während der andere billigt, wobei ein solches Urteil sich nicht etwa an Normen der Nützlichkeit, Zweckmäßigkeit, Systemgerechtigkeit und dergleichen orientiert, sondern an dem, was man, richtig oder falsch, als menschlich betrachtet. Wir wissen allerdings heute auch zur Genüge, dass das, was man gern natürliche Sittlichkeit nennt, im Wesentlichen durch die Kultur geprägt ist, in der ein Mensch aufwächst. Dass also die sittliche Natur viel weniger angeborene als kulturgeprägte Natur ist. Mit einem solchen sittlichen Empfinden steht denn auch der gläubige Muslim dem gegenüber, was für ihn der Wille Gottes ist. Dass nun beim Muslim das sittliche Empfinden in der geschilderten Art in erster Linie durch seine Religion geformt ist, bedarf wohl keiner weiteren Begründung. Es wird deshalb bei ihm nie zu einer eigentlichen Konfrontierung von sittlichem Empfinden einerseits und göttlichem Gebot andererseits in der Form kommen können, dass etwa die sittliche Qualität einer göttlichen Vorschrift in Frage gestellt werden könnte. Aber seine im obigen Sinn verstandene natürliche Sittlichkeit lässt ihn die göttliche Willensäußerung im Rahmen seiner ethischen Gedankenwelt interpretieren. So interpretieren, dass deren Wortsinn vertieft, in mehreren Verständnisschichten gedeutet und manchmal sogar so umgedeutet wird, dass das ursprünglich Gemeinte nicht mehr oder nur noch mit Mühe zu erkennen ist. Das interpretierende Sittlichkeitsempfinden ist beim Muslim im Wesentlichen eben religiös-muslimisch. Die Einzelpflicht wird im Licht der Gesamtreligion gedeutet. Aber es bleibt nicht dabei, dass nur ein Satz im Lichte anderer Sätze erklärt wird, also etwa ein bestimmtes göttliches Verbot im Licht anderer Glaubenssätze und Gebote und Verbote. Hier spielt nämlich die religiöse Erfahrung eine entscheidende Rolle. Und gerade weil Menschen, die mit ihrer Religion ernst gemacht haben, Gott und die göttlichen Wahrheiten auf so verschiedene Weisen, von so verschiedenen Seiten und in so verschiedenen tiefen Schichten erfahren, sind die Auslegungen so mannigfaltig und so verwirrend. Und weil gerade die frömmsten Leute ihre religiöse Erfahrung, nicht die theologische Lehre, zu Wort kommen lassen, sind gerade sie immer wieder der Stein des Anstoßes für die orthodoxe Theologie geworden. Was sie bewegt, ist eben nicht die Sorge um theologische Genauigkeit, sondern religiöser Ernst. Durch die Interpretation gegebener Normen von der religiösen Erfahrung her ist auch ein deutlich subjektiver Zug in das islamische Denken hineingeraten. Dessen waren sich auch die islamischen Frommen und Mystiker recht wohl bewusst und sie haben auch die Widersprüchlichkeiten ihrer Lehren zu rechtfertigen gesucht. Nach ihrer Meinung deuten Widersprüche bei den Mystikern nicht auf Irrtümer hin, wie Widersprüche bei den Gelehrten, weil eben jeder aus einer ihm je eigenen geistigen Verfassung heraus spricht. Aus entgegengesetzten religiösen Verfassungen heraus können deshalb auch nur entgegengesetzte Aussagen gemacht werden. Beide sind wahr. Wenn einer sagt, die Welt sei ein Misthaufen, so ist es von ihm aus und religiös gesehen wahr. Wenn ein anderer sagt, die Welt sei der Offenbarungsort der Herrlichkeiten Gottes, so ist es von ihm aus und religiös gesehen ebenfalls wahr. In dieser Weise nimmt man das Recht in Anspruch, Glaubensaussagen zu relativieren. Mehr aber noch gilt dies für den Bereich des religiösen Handelns. Was des einen gute Tat ist, kann des anderen Sünde sein. Was beim einen reine Absicht ist, ist beim anderen Augendienerei. was beim einen Glaube ist, ist beim anderen Unglaube. Die muslimischen Interpreten islamischer Mystik werden nicht müde, die Subjektsbezogenheit des Religiösen in ständig neuen Variationen zu betonen. Was wir von unserem Denkschema daher das Objektive in der Religion nennen würden, also vornehmlich der Bereich der theologischen Aussagen, wird in der islamischen mystischen Literatur gewöhnlich als das Äußere im Gegensatz zum Inneren bezeichnet. Die Theologen beschäftigen sich mit dem Äußeren, ihr Wissen ist äußeres Wissen. Die Mystiker beschäftigen sich mit dem Inneren, ihr Wissen ist inneres Wissen. Ein Prophetenspruch lehrt, der Koran hat ein Äußeres und ein Inneres, und sein Inneres hat ein Inneres, bis zu 7 Inneren. Auch die Frömmigkeit hat ein Äußeres und ein Inneres. Das Äußere ist, um einen Ibn Atta zu zitieren, die Beobachtung der Vorschriften des Gesetzes. Das Innere, die rechte Absicht und die Aufrichtigkeit. Handeln und Sein verhalten sich wie außen zu innen. Auf das Innere kommt es an. Wichtiger als das, was man tut, ist das, was man ist. Gott schaut nicht auf die äußerlichen Bewegungen der Glieder, er schaut auf die Absicht, auf das Herz. Durch diese Verlegung der eigentlichen Religion in die inneren, in den inneren persönlichen, subjektiven Bereich ist nun in den entsprechenden islamischen Kreisen auch ein hohes Maß von Hochschätzung für die Meinung Andersdenkender festzustellen. Hochschätzung ist aber, das ist nun einmal so, in gewissem Sinn immer auch eine Art von Bejahung. Dem in der Denkweise der islamischen Mystik geschulten Gläubigen fällt aber eine solche Bejahung nicht besonders schwer. Ihm geht es ja nur um das Innere. Darum finden wir es nicht selten, dass selbst Götzendienerei, sonst ein Gräuel für einen Muslim, bewundert und gepriesen wird, weil der wirkliche Götzenanbeter nicht vor dem gemachten Bild niederfalle, sondern vor Gott. Denn das Götzenbild sei nur der Erscheinungsort der göttlichen Wirklichkeit. Von daher fordert dann auch das sittliche Empfinden eine Toleranz, wie sie vom positiven religiösen Gesetz her keineswegs gefordert ist. Junaid aus Bagdad sagte einmal, man ist so lange kein Erkenner, als man nicht ist wie die Erde, die Fromme und Sittenlose betreten können, und wie die Wolke, die allen Dingen Schatten spendet, und wie der Regen, der tränkt, was er liebt und was er nicht liebt. Nur wenige würden so weit gehen wie Ibn Arabi, aber es ist doch bezeichnend, dass dieser bedeutende Mystiker sagen konnte, die Menschen haben in Bezug auf die Gottheit verschiedene Bekenntnisse. Ich bekenne mich zu allem, was immer sie bekennen mögen. Bei all dem anerkennen die islamischen Mystiker die Unentbehrlichkeit des Äußeren. Aber das Äußere ist nicht ihre Sache. Damit haben sich die Theologen und Juristen zu befassen. Sie haben denn auch die überlieferte Wahrheit gegen Unglauben und Häresie zu schützen. In den inneren Schichten aber, wo Religion erfahren wird, kommen sich die Geister immer näher und die Verschiedenheit der Bekenntnisse versinkt schließlich in der einen göttlichen Wahrheit, in der einen göttlichen Wirklichkeit. Im Folgenden möchte ich nun, um diese Grundgedanken auch etwas konkreter fassbar zu machen, an einigen besonders geeigneten Beispielen zeigen, wie die religiöse Erfahrung im Islam in gewisse Glaubensinhalte und Pflichtenlehre eine neue, gestaltende und umgestaltende ethische und mystische Dimension hineingetragen hat. Diese Beispiele werden sein: erstens das göttliche Gesetz, zweitens Jenseits, Lohn und Strafe, drittens die Wallfahrt nach Mekka und viertens das Einheitsbekenntnis. Letzteres wegen seiner besonderen Tragweite dann mit etwas größerer Ausführlichkeit. Erstens das göttliche Gesetz. Man hat den Islam immer wieder als eine Religion des Gesetzes bezeichnet. Das ist falsch, wenn man darunter das Gegenteil von einer Religion der Liebe und der Freiheit versteht. Denn einerseits lieben auch die Muslime ihren Gott, andererseits werden durch die Liebe dem Menschen gewiss keine geringeren Bindungen auferlegt als durch das Gesetz. Bindungen anderer Art natürlich. Richtig ist, dass im Islam das Gesetz eine zentrale Stellung einnimmt. Aber nicht, weil es um den Buchstaben geht, sondern weil es um Gott geht, dessen Willen man erfüllen will, den Willen, der sich nun einmal im Gesetz geäußert hat. Gesetzestreue will nichts anderes sein als Gehorsam gegen Gott. Darum haben auch gerade die berühmten Vorbilder islamischer Frömmigkeit immer wieder Gesetzestreue und Werkfrömmigkeit gefordert. Nur einige Beispiele, die ich hier zitieren möchte. Sahl al-Tustari lehrt: Gottes Liebe ist Umarmen des Gehorsams und Absage an die Übertretung des Gesetzes. Junaid, ein hochverehrter Mystiker aus Bagdad, hält Diebe und Hurer für besser als Leute, die den Verzicht auf Werkfrömmigkeit lehren. Abu Yazid aus Bistamin aus Persien warnte, man solle sich durch keinen Wundertäter verblenden lassen, sondern zuerst schauen, wie er seine Pflichten gegenüber Gottes Geboten erfülle. Verschiedentlich wird erklärt, dass, wie bei den Dienern von Königen, so auch bei den Dienern Gottes, die größere Nähe, auch den vollkommeneren Gehorsam und edlere Sitten verlangen. Nun hat es aber im Islam schon sehr früh und bis in unsere Tage hinein Kreise gegeben, denen die Liebe zu Gott über allem stand, auch über dem Gesetz. Die von der Liebe geprägte religiöse Erfahrung führte zu einer Vertiefung und Verwandlung der Haltung gegenüber dem Gesetz. Man glaubt in diesen Kreisen, über das ewige Heil oder Unheil der Menschen entscheide vor allem die Gottesliebe, nicht die Gesetzestreue. An Äußerungen, die dahin zielen und oft auch über das Ziel hinausschießen, fehlt es nicht. Einer meinte, Gott lasse die guten und bösen Taten derer, die ihn lieben, nicht aufschreiben. Oder es wurde die Ansicht vertreten, man würde schlecht von Gott denken, wenn man meinte, er lasse einen, der ihn liebt, im Höllenfeuer brennen. Ein Prophetenspruch gelangte in Umlauf, der sagte, wenn Gott einen Menschen liebt, schadet ihm keine Sünde. Ein Al-Qudah aus Hamadan meinte, man tue besser daran, Gott nicht zu gehorchen, falls er befehle, man solle sich mit anderem abgeben als ihm. Solche Worte haben bei den Orthodoxen dann oft Anstoß erregt. In gesetzestreuen Zirkeln hat man daher gern einen anderen Weg beschritten, den Weg der Vertiefung des Freiheitsbegriffes. Hier geht es nicht um die oberflächliche Freiheit im Handeln, sondern um die Freiheit des Herzens, wie man sagt, um Dienersein nach außen hin und Freiheit und Freisein von innen her. Junaid hat hierzu ein deutliches Wort gesagt, ich zitiere: Nie wirst du in Wahrheit Gottes Diener sein, solange noch etwas anderes als er dich versklavt. Und nie wirst du zur reinen Freiheit gelangen, solange du das Knechtsein nicht total verwirklicht hast. Wenn du aber für ihn allein Diener bist, bist du von allem anderen frei. Auf diesem Weg hat die religiöse Erfahrung in der Gesetzestreue den Ausdruck innerlich erlebter Freiheit für Gott und die Befreiung von allen Bindungen außer der Bindung an Gott sehen können. Zweitens, jenseits Lohn und Strafe. Der muslimische Glaube lehrt, dass es nach dem Tod ein Weiterleben im Jenseits gibt. Wie dieses jenseitige Leben für den Einzelnen aussehen wird, hängt theologisch gesehen in erster Linie ab von der göttlichen Vorherbestimmung. Nach allgemeinem Glaubensempfinden aber vor allem davon, wie man sich im Diesseits bewährt hat. Den Guten erwartet das Paradies, eine Welt voller Wonne und Seligkeit, den Bösen die Hölle, ein Ort der Qual und des Grauens. Den Guten erwartet der Lohn des Paradieses, den Bösen die Strafe der Hölle. Die frühen Asketen des Islams haben die Schrecken der Hölle in allen Farben ausgemalt. Die Menschen sollten vor der Hölle gerettet werden, darum musste man ihnen die Furcht davor einjagen. Aber allmählich drängte sich doch der Gedanke in den Vordergrund, dass man viel mehr als die Hölle doch den fürchten müsse, in dessen Macht es steht, die Menschen zur Hölle zu verdammen. Die Furcht vor Gott drängte die Furcht vor der Hölle zurück. Mit wachsender Gotteserfahrung konnte es aber auch dabei nicht einfach bleiben. Gott allein ist groß. Er allein zählt. Vor seiner Größe wird alles, auch Himmel und Hölle, auch Lohn und Strafe, zur Quantité négligeable, zum Nichts, das man ruhig übergehen kann. Das eigentliche Paradies, auf das es ankommt, ist nur Gott und alles, was zu ihm hinführt. Die Hölle, alles, was von ihm wegführt, das eigene Ich vor allem und die Ich-Sucht. Abu Sa'id erklärte einmal: Dort, wo du bist, ist alles Hölle. Und dort, wo du nicht bist, ist alles Paradies. Gottes Nähe ist das Paradies, Gottes Ferne ist die Hölle. Und deshalb kann man schon vor seinem Tod im Paradies sein oder in der Hölle. Dementsprechend konnten auch die Begriffe des Lohnes und der Strafe vertieft und neu gedeutet werden. Die alten populären Vorstellungen waren recht einfach. Tust du etwas Gutes im Diesseits, so wirst du im Jenseits dafür belohnt. Tust du etwas Böses, so wirst du im Jenseits dafür bestraft, oder es wird dir, weil die Taten gegeneinander abgewogen werden, für das Böse etwas von deinem Lohn abgezogen. Ghazali, der einflussreichste Theologe des islamischen Mittelalters, hat gestützt auf Erfahrungen und Lehren älterer Mystiker diese etwas grobschlächtige Betrachtungsweise überwunden. Seine Lehre ist in diesem Punkt etwa die folgende: Wenn ein Mensch eine gute Tat vollbringt, dann ist er nach der guten Tat ein besserer Mensch als vorher. Tut er etwas Schlechtes, so ist er schlechter als vorher. Das Böse im Menschen ist wie eine Krankheit, die nur durch das Gute geheilt werden kann. Wenn ein Geizhals einmal sich dazu durchgerungen hat, etwas wegzuschenken, dann hat er damit etwas zur Heilung seiner Krankheit, des Geizes, getan. Und so ist er ein gesünderer, ein besserer Mensch geworden. Und präzis das ist sein Lohn, die Genesung, das Bessersein. Der unmittelbar auf die Tat folgende Lohn ist demnach nicht ein Ding, das man erhält, sondern die seelische Gesundung, die man durch die Tat erfährt. Der Lohn ist nicht etwas, was man wegen der guten Tat erhält und dann hat, sondern etwas, was man durch die gute Tat ist. Genauso verhält es sich umgekehrt natürlich mit der bösen Tat. Und der jenseitige Lohn, er entspricht dem diesseitigen Lohn. Der Mensch wird im Jenseits derjenigen Welt zugeordnet, die dem entspricht, was im Endeffekt durch seine guten oder bösen Taten aus ihm geworden ist. Auf den Schlechten wartet die Hölle, auf den Guten das Paradies. Nicht die Werke zählen, sondern das Sein, das die Werke geprägt haben. Drittens, die Wallfahrt nach Mekka. Der Islam ruht nach islamischer Glaubenslehre auf 5 Säulen. Davon ist die Wallfahrt nach Mekka eine. Jeder Muslim, dem die Verhältnisse es ermöglichen, ist verpflichtet, wenigstens einmal in seinem Leben an der großen Mekka-Wallfahrt teilzunehmen. Diese Pflicht ist erfüllt, wenn man zu einer bestimmten Zeit und an bestimmten Orten eine gewisse Anzahl von ebenfalls ganz bestimmten Riten durchgeführt hat. Das sind oberflächlich betrachtet lauter Äußerlichkeiten. Und es kann nicht bezweifelt werden, dass viele Gläubigen in diesen Äußerlichkeiten stecken bleiben. Die Wallfahrt nach Mekka aber kostet Geld. Manchmal sogar sehr viel Geld. Wer es sich also finanziell leisten kann, kann nach Mekka pilgern und sich anschließend den Titel eines Haji zulegen und entsprechend feiern lassen. Der Arme bleibt daheim und hungert weiter. Das haben fromme Leute schon recht früh gemerkt und mit ihrer Kritik auch nicht hinter dem Berg gehalten. Von dem frühen Bischof Al-Hafi, der etwa um das Jahr 800 eben lebte, wird erzählt, er habe einem Mann, der zur Wallfahrt entschlossen war, geraten, er möge das dafür ersparte Geld lieber armen und verschuldeten Muslimen schenken. Einmal sagte er, freiwilliges Almosen geben ist besser als große und kleine Wallfahrt und heiliger Krieg. Nach gewissen Zeugnissen soll der berühmte Bagdader Mystiker Hallaj eine Art Ersatzritus für die Mekka-Wallfahrt eingeführt haben. In den Anweisungen dafür ist folgende Stelle zu finden. Dann rufe 30 Waisen herbei und bereite für sie so gut du kannst ein Mahl und setze es ihnen in deinem Hause vor, während du selber sie bedienst. Wenn sie gegessen haben und noch da sitzen, dann ziehe jedem ein Hemd an und gib jedem 7 Dirham. Wenn du das tust, ersetzt du die Wallfahrt. Wohl noch mehr als das Recht der Armen wird das Recht der Mutter betont. Abu Osman al-Khiri, ein berühmter Meister des innerlichen Lebens aus dem islamischen Osten, hat einem Wallfahrer, der seine kranke Mutter allein zu Hause gelassen hatte, nicht einmal den Gruß erwidert. Ein anderer musste sich im Traum vom Propheten sagen lassen, es sei besser auf das Recht der Mutter zu achten, als die Wallfahrt zu machen. Aber bei diesen sozialen oder sozialethischen Betrachtungen ist es nicht geblieben. Gott tritt wieder in das Zentrum der Betrachtung. Darum schreibt Hojwiri, wer in Mekka von Gott abwesend ist, ist in der gleichen Lage, wie wenn er daheim von Gott abwesend ist. Denn eine Gegenwart ist nicht besser als die andere. Immer wieder wird betont, Gott, der Herr des Heiligen Hauses, ist wichtiger als das Heilige Haus in Mekka. Nun ist aber nach einer verbreiteten Vorstellung das Herz des Menschen Gottes Wohnung. Warum dann noch zu Gottes Haus nach Mekka pilgern? Abu Sa'id musste sich einmal von einem anderen sagen lassen, Gott wird dich nicht nach Mekka ziehen lassen. Du bist zu gut dafür, dass er dich nach Mekka bringt. Er wird die Kaaba, das heilige Haus von Mekka, zu dir bringen, damit sie die rituelle Umwanderung um dich herum macht. Die visionäre Schau, dass die Kaaba sich um einen Heiligen dreht, ist in Mystikerkreisen durchaus nicht ungewöhnlich. Auch hier hat die wachsende Gotteserfahrung zu einer fortschreitenden Abwertung des Äußerlichen in der Religion geführt, gleichzeitig aber zu einer immer größeren Verehrung des göttlichen Geheimnisses und der geistigen Inhalte, die sich hinter der reinen Äußerlichkeit verborgen halten. Viertens, das Einheitsbekenntnis. Die Kurzformel, in der der Muslim das Wesen seines Glaubens ausdrückt, lautet bekanntlich: Es gibt keinen Gott außer Gott. Dieses Einheitsbekenntnis, das außer dem einen Gott keinen Gott zulässt, ist, ergänzt durch das Bekenntnis zum Propheten Mohammed, das Summarium islamischen Glaubens. Es ist, äußerlich gesehen, ein Bekenntnis zum reinen Monotheismus und eine Absage an jede Vielgötterei. Nun hat die religiöse Erfahrung das Einheitsbekenntnis in mehrere neue Dimensionen hinein weiterentwickelt. Man erkannte beispielsweise, dass es neben der offenen Vielgötterei auch eine geheime gibt. Nämlich dann, wenn man neben dem einen Gott noch etwas anderes, Welt, Geld, Genüsse, liebt und anstrebt und anbetet. Dann macht man die Welt, das Geld, den Bauch zum Gott, der neben dem einen Gott zu stehen kommt. Man ist, wie man sich dort ausdrückt, geheimer Polytheist. Eine andere Erfahrungsdimension, und dieser wollen wir einmal etwas gründlicher nachgehen, weckte das Bewusstsein, dass es neben dem All-Einen und Unendlichen eigentlich gar nichts mehr geben dürfte. Und vor allem dürfte es mich selber nicht geben, denn indem ich bin, maße ich mir etwas an, was eigentlich nur dem Einen zusteht. Das bloße Dasein wird zur Anmaßung, zur Sünde. Diese Sünde kann nur getilgt werden, wenn man sein eigenes Sein auslöscht, indem man es im göttlichen Sein untergehen lässt. Das Nichtsein wird zum Ziel. Ein eigentlich religiös-ethisches Ziel, weil man sich von der ungeheuerlichen Anmaßung des Nebengottseins lossagen und selber dorthin stellen will, wohin man angesichts der göttlichen Unendlichkeit rechtens gehört, ins Nichts, damit Gott alles sei. Dieses vom islamischen Mystiker angestrebte Nichtsein ist nun nicht einfach ein nacktes Nichts, eine pure Negation, sondern das Nichtsein des Subjekts, das Nichtsein des konkreten menschlichen Daseins, das ihm durch Zeugung und Geburt zu eigen geworden ist. Am Ende will er dort stehen, wo er vor seinem eigenen irdischen Anfang bereits war. Nach einem Wort des Dhunnun al-Misri hat er sein Ziel erreicht, wenn er ist, wie er dort war, wo er war, bevor er war. Vor seinem eigenen Dasein hatte er nur in Gottes Wissen und damit in Gottes Sein Realität. An seiner Stelle hatte allein Gott gestanden und am Ende soll wieder Gott an seiner Stelle stehen. Den Übergang vom Sein zum Nichtsein kann man in unserer Sprache Entwerden nennen. Der geistig-religiöse Vorgang des Entwerdens steht aber immer in Beziehung zu etwas, dem man entwirrt, dem man sich gewissermaßen entzieht und für das man dann nicht mehr erreichbar, nicht mehr da ist. So entwirrt man auf den ersten Stufen der Sünde, den bösen Eigenschaften, dem Eigenwillen. Sünde, Bosheit, Eigenwilligkeit können dann den Menschen nicht mehr erreichen. Für sie ist er nicht mehr da. Am Ende aber entwirrt man dem eigenen Ich. Man ist für sich selber nicht mehr da. Man ist dem Zugriff seines Ich entzogen. Man ist nur noch für Gott vorhanden und erreichbar. Das Ich ist einem fremd. Man zieht sich vor ihm zurück, distanziert sich von sich selber, erfährt, dass Gott einem näher steht als man selber, verliert sich ganz und findet Gott. Hier ein paar wenige von den vielen Zeugnissen für die Vorstellung, dass Entwerden ein Loskommen von sich selber, ein Ablegen des eigenen Ich ist. Abu Sa'id meinte, es gebe Leute, die sich selber entronnen und ganz und gar aus sich herausgetreten sind. Abul Hasan al-Kharakani sprach zu Gott: Ich glaube, dass ich morgen, da du mich vom Staub aufstehen lässt, an jenem Ort das Hemd meines Abul Hasan-Seins über den Kopf weg ausziehe und im Meer der Alleinheit untertauche, sodass alles eins ist und kein Abul Hasan mehr bleibt. Ansari mahnt: Komm aus dir heraus wie eine Schlange aus ihrer Haut. Abu Sa'id betete: Schöpfer Gott, ich brauche kein Ich, rette mich vor mir. Halaj betete: Gib mich mir nicht zurück, nachdem du mich mir entrissen hast, und lass mich mein Ich nicht sehen, nachdem du es vor mir verborgen hast. Soweit diese Beispiele. Indem das Ich der gewöhnlichen irdischen Erfahrung ins Nichtsein versinkt, kommt nun ein anderes Ich zum Vorschein, ein neues Ich, das der Mystiker dann als sein eigenes Ich erfährt. Und dieser tiefste Grund des eigenen Daseins ist für die mystische Erfahrung niemand und nichts anderes als Gott selber. Der Gott seines Einheitsbekenntnisses, vor dem nun alle anderen Götter, auch der Götze des alten empirischen Ich, zunichte geworden sind. Das alte hindernde Ich ist weggeräumt, das bisher Behinderte kann, ohne neben Gott ein zweites zu sein, weil mit ihm identisch, mit ihm allein sein. Nach diesem Zustand verlangen sprach einmal Schibli aus Bagdad: Ein ganzes Leben wünsche ich schon, mit Gott allein zu sein, ohne dass Schibli, also ich, bei diesem Alleinsein dabei ist. Nun ist also Gott im Bewusstsein des Mystikers zum Ich geworden, zur innersten Zone seines erlebten Daseins. Gott ist nicht mehr Objekt, sondern Subjekt. Nicht angesprochenes Du, sondern erfahrenes Ich. In den dichterischen Worten des Rumi: Ich bin so in dir entworden, dass ich von dir voll bin, von Kopf bis zu Fuß. Von meinem Dasein bleibt mir nichts als der Name, in meinem Sein gibt es nur dich. Der Mystiker wagt nun Worte wie: Du bist nicht ein anderer als ich. Meine Ichheit bist du. O der ich ist und ich er. Oder: Oft habe ich Gott gesucht, zuweilen habe ich ihn gefunden, zuweilen nicht. Jetzt suche ich mich selbst und finde mich nicht. Ich wurde gänzlich er und alles ist er. Oder die Frage: Wen gibt es denn in beiden Welten außer mir? Oder das Wort des Karagani: Ich bin ein Kostender, bin aber selbst nicht da. Ich bin ein Hörender, bin aber selbst nicht da. Ich bin ein Sprechender, bin aber selbst nicht da. Was hier der Mensch sagt, trägt nach einer Aussage das Zeichen seiner eigenen Rede, der Sprecher aber ist Gott. Wenn so Gott als Ich erlebt wird, ist es nicht verwunderlich, wenn im Menschen ein göttliches Selbstbewusstsein zum Durchbruch kommt. Er sagt von sich Dinge, die nur von Gott gesagt werden können, eben weil das gemeinte Ich Gott ist. Der bereits zitierte Karagani, der um das Jahr 1000 nach Christus lebte, liefert dafür ein besonders eindringliches Beispiel. Er meinte, sein Wissen umspanne die ganze Schöpfung. Seine Kraft sei groß genug, um Himmel und Erde verrücken zu können. Was immer einen Menschen treffe, treffe in Wirklichkeit ihn. Das Wasser aus den Wolken, die der Welt Regen bringen, entstamme dem Meer seiner Seele. Für ihn gebe es kein Oben und Unten, kein Vorn und Hinten, kein Rechts und Links. Er lenke die ganze Schöpfung, er sei die Gebetsrichtung aller Dinge. Er sei's, in ihm sei Raum für alles Geschaffene. Er sei ein Attribut Gottes, er sei Gott selber. Eine eher seltene, aber doch sehr bemerkenswerte Abart dieses gesteigerten Selbstbewusstseins ist das, was auf den ersten Blick wie ein Rivalisieren mit Gott aussieht. Der Mensch vergleicht sich mit Gott und Gott zieht dabei den Kürzeren. Von dem bekannten Mystiker Boyasid wird berichtet, er habe einmal, als der Gebetsrufer ausrief: Gott ist groß, geantwortet: Ich bin größer. Das Koranwort: Wahrlich, das Zupacken deines Herrn ist heftig, veranlasste ihn zur Aussage: Bei seinem Leben, mein Zupacken ist heftiger als sein Zupacken. Einmal sagte er: Mose wollte Gott sehen. Ich aber will nicht Gott sehen, er will mich sehen. Das sind Reden, die für einen rechtgläubigen Muslim in ihrem äußeren Wortlaut eine unüberbietbare Blasphemie darstellen. Andererseits aber sind im Mund einer religiösen Persönlichkeit wie Boyasid bewusst gotteslästerliche Reden einfach undenkbar. Und doch ist gerade bei ihm, einem Freund geistvoller und scharfer Formulierung seiner Gedanken, kaum anzunehmen, dass er nicht wusste, was er sagte. Er hat Gott und ich verglichen, und aus seinem religiösen Bewusstsein heraus hat er dabei dem Ich den Vorzug gegeben. Der Mystiker ist hier seinem empirisch-menschlichen Bewusstsein entworden und ein von göttlichem Bewusstsein erfülltes Ich ist Mitte seiner Person geworden. Die nunmehr als Ich und Zentrum des eigenen Denkens, Wollens und Handelns erfahrene göttliche Wirklichkeit ist für ihn mehr als das, was man mit dem Wort Gott gemeinhin meint. Natürlich werden dabei nicht zwei Gottheiten miteinander verglichen, denn für einen monotheistisch denkenden Muslim muss das in den eigenen Tiefen erfahrene göttliche Ich notwendig mit dem zusammenfallen, den man im Islam allgemein Gott nennt. Aber das vom Menschen begriffene Maß des göttlichen Ich ist größer, wenn er die Gottheit in seinem Inneren erlebt, als wenn er sie draußen denkt. Mit anderen Worten, Gott als erfahrenes Ich ist größer als Gott als gedachtes oder angesprochenes Du. Wer so entwirrt, entschwindet dem Außergöttlichen und geht unter in Gott. Und gerade deshalb besteht er weiter durch Gott und in Gott, nachdem er aufgehört hat, neben Gott zu sein. Das Einheitsbekenntnis ist aus der Dimension des Bekennens mit der Zunge und dem Herzen durch religiöse Erfahrung hineingewachsen in die Dimension des Seins. Es gibt kein wirklich Seiendes außer Gott. Es gibt kein Ich außer dem göttlichen Ich. Jetzt besteht der Mensch in Gott in einem Bestehen, wie einer formulierte, an das die Hand des Entwerdens nicht mehr hinreicht. Das Geschaffene ist ausgelöscht, das göttliche Subjekt allein bleibt. In ihm besteht der Mensch so, wie er war, bevor er war. Das Streben nach diesem vorgeburtlichen Sein ist beim muslimischen Mystiker aus seiner Vertiefung in seine religiöse Pflicht, Gott als den einen und einzigen zu bekennen, entstanden. Das aus der Erfahrung des all-einen Gottes geprägte religiöse Ethos verlangt nun von ihm, sein eigenes Sein als ein Sein neben Gottes Sein verschwinden zu lassen. Sein neben Gott ist aber dieses Sein dadurch, dass es sein eigenes ist und als sein eigenes auch sein Ich konstituiert. Er muss also ichlos werden und er wird es, indem er nicht durch sein eigenes Sein ist, sondern durch Gottes Sein. Und gerade dieses Sein durch Gottes Sein allein scheint ihm exemplarisch in seiner vorgeburtlichen Realität vorgegeben zu sein. Zunächst einmal in den Gedanken Gottes, im Wollen Gottes, im Plan Gottes. Darum realisiert man konkret hier und jetzt in diesem Leben die vorgeburtliche Seinsweise, wenn man so lebt, restlos so lebt, wie Gottes Plan es will. Nicht mehr sein will als der Ort, an dem Gottes Plan zur Ausführung kommt. Aber darüber hinaus hat die Vorstellung von einem vorgeburtlichen Sein des Menschen im Koran eine mythologische Vorlage gefunden, auf die islamische Mystiker oft gern zurückgreifen. Es handelt sich hier um den sogenannten Alastbund. Übersetzbar, bin ich nicht bunt. In Sure 7, 172 lesen wir: Und als dein Herr von den Kindern Adams aus ihrem Rücken ihre Nachkommenschaft herausnahm und sie gegen sich selbst zeugen ließ, er sagte, bin ich nicht euer Herr? Danach genannt Alastbund, Alastu bin ich nicht. Er sagte, bin ich nicht euer Herr? Sie sprachen, doch, wir bezeugen es. Soweit der Vers. Gott hat also nach dem gewöhnlichen Verständnis des Textes die Menschen schon im Voraus zu ihrer nachgeburtlichen Existenz Zeugnis dafür ablegen lassen, dass sie ihm gegenüber Knechte sind, er der Herr. Um die Feststellung dieser Relation Herr-Knecht geht es im Koran. Unseren Autoren aber geht es vor allem um jenes Dasein, das irgendwie ihr Streben nach dem Entwerden koranisch fundieren soll, das Sein des Menschen, durch das er war, bevor er war. Einer der ältesten Autoren, die sich in diesem Sinn mit der genannten Koranstelle befasst haben, ist der Bagdader Mystiker Abul Qasim al-Junayd, gestorben im Jahre 910 nach Christus wahrscheinlich. Er schreibt dazu: Somit hat Gott dir kundgetan, dass er sie, die Menschen, angeredet hat, während sie nicht existierten, es sei denn durch sein Existieren für sie, insofern er für die Geschöpfe in einem anderen Sinn existierte als dem, dass er für ihr eigenes Selbst vorhanden war, in einem Sinn, den nur er kennt und in dem nur er ist. Er war also seiend, umfassend, gegen sie zeugend am Anfang im Zustand ihres Nichtseins. Deshalb haben wir gesagt, wenn er für den Menschen vorhanden ist, dann durchströmt ihn sein Wille von woher immer er will, aufgrund seiner göttlichen Eigenschaft, die niemand mit ihm teilt. Soweit Junayd. Das religiöse Gesetz verpflichtet den Muslim auf das Bekenntnis zu einem einzigen Gott. Den Mystiker treibt diese Pflicht dazu, nur noch diese einzige Wirklichkeit anzuerkennen und allem anderen, auch und besonders sich selber, eigenes Sein und eigenes Handeln abzusprechen. Damit setzt er sich auch zum Ziel, aufzuhören, selber Subjekt seines Handelns zu sein und Gott den allein Handelnden sein zu lassen. Er will zum reinen Gefäß des göttlichen Willensvollzugs werden. In den Worten Junayds besteht das Einheitsbekenntnis darin, ich zitiere, dass der Mensch vor Gott zu einer Gestalt wird, über die das Walten seines Planes durch die Kanäle der Entscheidung seiner Allmacht in die Tiefen der Meere seines Einheitsbekenntnisses strömt, indem er sich selbst entwirrt und dem Angesprochensein durch die Geschöpfe und seinem Antworten aufgrund der Wirklichkeiten des Seins seiner Alleinheit, dadurch, dass er Gottes Nähe wirklich erlebt, während sein Wahrnehmen und sich Regen schwinden, weil Gott in dem, was er von ihm will, seine Stelle einnimmt. Das heißt, das Ende des Menschen kehrt zurück zu seinem Anfang, so dass er ist, wie er war, bevor er war. Soweit Junayd. Trotz Junayds vertracktem Stil lässt sich doch klar erkennen, es geht hier um den totalen Islam in seinem Wortsinn, um die totale Auslieferung des Menschen an Gott in seinem Denken, Wollen, Planen und sich Regen, schließlich in seinem ganzen Sein. Gott allein soll übrig bleiben. Im Gott allein findet das Ethos dieser Religion des Herzens seinen letztgültigen Ausdruck. Damit möchte ich diese Betrachtungen über ethische und mystische Dimensionen islamischer Glaubenserfahrung beschließen. Bekanntlich kann man eine Glaubensdoktrin auch als Ungläubiger dozieren. Aber auch als Gläubiger kann man Glaubenslehren vertreten, ohne sie zu leben, ohne ihren Inhalt wirklich zu erfahren. Jedoch erst durch Leben und Erfahren wird eine Lehre zur Religion. Und wo diese Erfahrung eine gewisse persönliche Tiefendimension erreicht hat, erfasst sie den Menschen mit einem Totalanspruch, wie er von bloßen Sätzen niemals ausgehen kann. Dann spricht der Mensch aber nicht mehr die Sprache der Doktrin, sondern die Sprache der Erfahrung, die nur dem einsichtig ist, der mit ihm wenigstens ein kleines Maß dieser Erfahrung teilt. Wenn aber eine Theologie, eine Lehre von Gott, nicht zu reinem Wortgeplänkel und Wiederholen von Lehrformeln werden will, muss sie sich ständig von dort her neu befruchten und mit neuen Inhalten erfüllen lassen, wo Gott innerlich erfahren wird. In diesem Sinn muss sich die religiöse Lehre einer jeden Religion immer anpassen. Nicht an eine unwandelbare Tradition und nicht an einen sich ständig wandelnden Fortschritt, sondern an Gott, dessen unendliches Geheimnis sich in der religiösen Erfahrung zu allen Zeiten je neu und bei aller Treue zu sich selbst je anders enthüllt.
Richard Gramlich wurde am 6. August 1925 in Mannheim geboren. Er trat 1946 dem Jesuitenorden bei. 1969 wurde er in Basel promoviert und 1971 als Professor für Religionsgeschichte an die Theologische Fakultät der Universität Freiburg im Breisgau berufen. Richard Gramlich wurde 1987 emeritiert und lebte bis zu seinem Tod im September 2006 in der Nähe von Basel. Gramlich gilt als einer der bedeutendsten Erforscher der islamischen Mystik. Unter seinen Werken sind hervorzuheben die schiitischen Derwischorden Persiens, in drei Bänden von 1965 bis 1981 erschienen, die Wunder der Freunde Gottes von 1987, Islamische Mystik 1992, Der eine Gott, 1998. Hinzu kommt eine beträchtliche Anzahl von kommentierten Übersetzungen wegweisender Schriften islamischer Mystiker. Diese erschienen überwiegend in der Reihe der Freiburger Islamstudien.